Ich bin 11 und ich erzähle mal was zur Funkzellenabfrage. So, im Jahr 2013, eigentlich würde ich die Frage stellen, wer von euch ein Mobilfunkgerät hat. Ich frage mal andersrum, wer hat denn keins? Wer? Du hast nicht an, aber du hast natürlich eins. Irgendjemand ohne? Wer hat zwei oder mehr? Ja, genau. Und wer von euch weiß, was eine Funkzellenabfrage ist? Okay, werden wir erklären. Was ich vorhabe, ist sozusagen ganz kurz einen Abriss zu machen, was denn überhaupt eine Funkzelle ist. Einen ganz kurzen Anriss von, wie so ein Mobilfunkgerät kommuniziert. Wie eine Funkzellenabfrage funktioniert. Welche Daten dabei anfallen. Wie Polizeibehörden oder andere dann mit diesen Daten umgehen, quasi eine Rasterung machen. Zu welchen Anlässen sie das machen. Dann, wie wir uns eventuell dagegen schützen können oder auch nicht und was dann im Endeffekt die Politik dazu sagt oder was politische Forderungen wären. Ich schiebe noch eins vorweg. Wir sind im Monat von NSA-Überwachung und so eine publique Vorratsdatenspeicherung oder Funkzellenabfrage ist eigentlich nichts gegen Geheimdienste. Der Unterschied zu dem hier ist, dass das ganz normale Polizeibeamte machen für ganz normale Kriminalfälle, teilweise bis zu Ordnungswidrigkeiten, jetzt nicht die Funkzellenabfrage, aber das war bei der alten Vorratsdatenspeicherung mit drin. Also das betrifft quasi normale Menschen unmittelbar. Währenddessen Geheimdienste, ja, das ist nochmal eine ganz eigene Liga und die geben aber eigentlich ihre Daten ungerne an normale Polizeibehörden weiter. Das, ja, ist ein anderes Level. Aber können wir vielleicht in der Diskussion nochmal drauf kommen. Also, was ist denn überhaupt eine Funkzelle? Diese lustigen Antennen habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen auf den Dächern. Mobilfunk, ich gehe jetzt nicht ganz in die Details, wer das wirklich technisch haben will, auf welchen Frequenzen und mit welchen Protokollen ein Mobilfunkgerät denn mit dem Mobilfunknetzbetreiber kommuniziert. Dem sei herzlich die Talks von Harald Welter und den ganzen GSM-Hackern empfohlen, die sie auf CCC-Kongressen gehalten haben. Aber solche Antennen, da sind meistens drei Funkzellen drauf. Diese weißen Antennen hier, die strahlen ab in so einen Winkel von, das können wir gleich hier sehen, 120 Grad. Und zwar, das ist die Berlin-Mitte, ein Teil davon. Und all diesen kleinen Kästchen sind einzelne Funkzellen. Und wir können sehen, jedes Mal, wo so ein Mast ist, so ein Funkzellenmast, das ist das Netz von einem Mobilfunkbetreiber, es gibt vier. Und an allen so Mästen strahlen die Antennen in 120 Grad ab. Und in der Innenstadt sind diese Funkzellen ein paar hundert mal ein paar hundert Meter groß oder auch ein bisschen weniger. Auf dem Land können das einige Kilometer werden, wenn da nichts im Weg steht und ansonsten auch ziemlich wenig los ist. Aber das in diesen Bereichen kommuniziert euer Mobilfunkgerät dann immer mit dieser einen Funkzelle, also fast immer. Als zur Vereinfachung nehmen wir das mal so. Wenn ihr hier rüber wandert, dann nimmt das die Funkzelle von hier drüben, weil das ja immer eine in der Nähe braucht, um damit kommunizieren zu können. So, jede einzelne dieser Funkzellen hat so eine eindeutige ID. Nennt sich Cell Global Identity und setzt sich zusammen aus vier verschiedenen Codes. Einmal der Country Code für das Land, das ist in Deutschland immer die 262. Der Network Code, jedes der vier Mobilfunknetze hat einen. Dann ein Area Code, der hier gar nicht so wichtig ist, das ist eher für den Netzbetreiber. Und eine Cell Identity. Und im Endeffekt mit so einer Nummer kann ich eine Funkzelle individuell identifizieren und meistens, also der Netzbetreiber kann das auf alle Fälle, einen festen Ort, also eine Geoposition und auch eine Abstrahlrichtung festlegen. So, und was passiert jetzt bei einer Funkzellenabfrage mit so einer Funkzelle? Das ist ein Real-Life-Beispiel, was wir aus, bei Netzpolitik aus Akten in einem Berliner Ermittlungsfall bekommen haben. Und zwar ist an diesem blauen Punkt in Berlin-Friedrichshain, da hat ein Auto gebrannt. Und die Polizei wollte wissen, ja, wollte Täter ermitteln. Ich weiß nicht, was sie noch alles an Ermittlungsansätzen gefahren haben. Jedenfalls haben sie dann ermittelt, welche Funkzellen an diesem Punkt, an diesem Punkt zu empfangen sind. Ich habe noch nicht ganz herausfinden können, ob sie dazu eine Datenbank abfragen oder ob sie mit einem Gerät vor Ort gehen und gucken, welche Mobilfunkzellen kann ich hier empfangen. Was sie dann aber auf alle Fälle rausbekommen haben, mit dem einen Weg oder dem anderen, ist eine, mit diesen Daten, welche Zellen zu empfangen sind, sind sie an die vier großen Mobilfunkbetreiber gegangen und haben gesagt, geben Sie uns mal sämtliche Verkehrsdaten von diesen 13 Funkzellen, die wir da an den eindeutigen IDs erkennen können. Von jedem Mobilfunkanbieter ist mindestens eine dabei und auch mindestens eine normal GSM und eine UMTS. Mit diesen Funkzellendaten sind sie okay, zum Staatsanwalt, zum Richter, aber dann zu den Mobilfunknetzbetreibern gegangen und haben gesagt, für den Zeitraum von 12 Stunden, 24 Stunden, gebt uns mal alle Verkehrsdaten, die über diese 13 Funkzellen abgewickelt wurden. So, was sind überhaupt so eine Verkehrsdaten? Tja, und das ist ziemlich viel. Das ist für jede einzelne Mobilfunkverbindung, also wenn ich jetzt eine SMS schreibe, einen Telefonanruf, einmal kurz eine Twitter-Push, eine Rufumleitung oder einmal Mails checken, für jede einzelne Verbindung fällt so ein Verbindungsdatum an. Und das ist für jede dieser Verbindungen natürlich Beginn, Ende und Zeitzone, womit man auch die Dauer hat von Telefongesprächen und so, die klassischen Metadaten. Und dann von dem Anrufer, die MSISDN ist die ganz normale Telefonnummer, die IMSI ist die eindeutige Identifizierung der SIM-Karte und die E-Mail ist die eindeutige Gerätenummer. Diese Daten von dem anrufenden Mobilfunkgerät und von dem angerufenen Mobilfunkgerät, die fallen in so einem Transaction-Log an. Wenn man Internet nutzt, da sind da auch IP und Port von privat und öffentlich, also RFC 1918 und wahrscheinlich V4, V6 habe ich im Mobile noch nicht wirklich gesehen. Und dann hier unten kommen die Funkzellendaten, die Cell Global Identifier, den wir vorhin aufgelistet haben, also diese ID mit den vier Bestandsdaten plus eben Geokoordinaten. Wo steht diese Funkzelle genau pinbar auf der Karte und in welche Richtung strahlt die ab? Man muss sich das vorstellen, das ist so ein Riesenlog, was bei den vier Betreibern jeden Tag permanent anfällt, dass sie in riesigen Daten speichern, originär für Rechnungszwecke, aber das ist auch genau das Zeug, was die Vorratsdatenspeicherung vorschreibt, was sie mal eben anlasslos für ein halbes Jahr speichern sollen. Nochmal zusammengefasst, das sind 27 Datentypen. Und ich kann euch auch zeigen, wie die aussehen, und zwar für eine Einzelperson. Der Politiker Malte Spitz hat die mal für sich angefragt. Von der Telekom musste er es klagen, weil die wollten dem nicht so einfach geben. Aber das ist jetzt eine Stunde vom 11. September 2001. Und das sind quasi die Daten, die da anfallen. Man sieht hier Beginn, Ende, Zeitzone, ein bisschen rüber scrollen. Dann sieht man, da sind da schön breit die Tabelle hier, Länge, Breite, Richtung der einzelnen Funkzellen vom angerufenen oder Anrufer, Gerätenummer, die eindeutige Identifizierung jedes Mobilfunkgeräts, Smartphone und so weiter, die IMSI, die Telefonnummer. Und das ist jetzt eine Stunde aus einem Tag von einem Mensch und könnt euch vorstellen, wie viele da in so einer Funkzelle und wie viele da in so einem Funknetz anfallen. Und was die Betreiber machen, ist dann halt einmal nach diesem, den eindeutigen Cell Identifier, den die Staatsanwaltschaft bzw. Polizei dann angefragt hat, dieses Log durchforsten und dann alles geben hier im Bereich von 12 Stunden von diesen 13 Funkzellen ist dieser Datensatz, der angefallen ist. Bitte schön, viel Spaß damit. Tja, und in Dresden 2011 hat eine Funkzellenabfrage ziemlich Furore gemacht bei einer Anti-Nazi-Demonstration und da sind 896.000, also knapp 1 Million dieser Daten angefallen. Die Tabelle, die wir gerade gesehen haben, waren irgendwie 20 Zeilen. So, jetzt stellt euch mal die Tabelle mit 1 Million Zeilen vor. Genau das hat die Polizei da bekommen über einen Zeitraum von, ich glaube, 1 bis 2 Tagen aus drei verschiedenen Funkzellenabfragen mit über einer Viertelmillion Telefonnummern, also eine Viertelmillion Anschlüsse, meistens ist ein Anschluss auch ein Handy, also ein Gerät. Oft ist ein Gerät auch ein Inhaber, außer ihr habt dann zwei. Und von diesen riesen Datensätzen haben die dann dazu nochmal 40.000 Bestandsdaten abgefragt. Bestandsdaten sind die Daten, die euer Mobilfunkanbieter oder auch Internetprovider von euch hat, als ihr mit ihm dem einen Vertrag geschlossen habt. Quasi euer Name, eure Anschrift, eventuell eure Kontoverbindung und so, aber auf alle Fälle ein Name, Anschrift und die Daten, die man halt für den Vertragsabschluss braucht. Von 40.000 Menschen haben die in Dresden am, was war das, 19. Februar 2011 abgefragt. Was machen die mit so einem Riesendatenberg? Jetzt muss ich kurz einen Einschub machen. Unendliche Weiten, also damit ist einiges möglich. Ich weiß nicht, ob ihr Malte Spitz kennt, ob ihr schon mal diese Visualisierung gesehen habt von den Daten, die er angefragt hat. Man kann daraus, wenn man die Daten von einer Person hat, sind Location-Daten drin, man weiß, wo er ist. Also ihr könnt, solltet das Video auf Zeit Online verräterisches Handy mal angucken, da guckt der Patrick gleich. man kann wirklich von Malte sehen, wo er ein halbes Jahr lang war, aus diesen Daten. Man kann sehen, wo er gepennt hat, wo er einen Vortrag gehalten hat, das ist echt, mit wem er kommuniziert hat, das ist echt intim. Und Behörden, jetzt kann ich einen ganz kurzen Schwenk zu Diensten und Prism machen und so, die bauen daraus ein riesiges Kommunikations- geflasht, das kam ja gestern raus, dass Frankreich das macht und dass auch Großbritannien und USA das machen und zwar die nutzen, okay, die haben wahrscheinlich mehr sophisticated Software als das, aber was sie machen ist so ein soziales Netzwerkdiagramm, von wann kommuniziert wer mit wem, was sind zentrale Menschen in einem Kommunikationsnetzwerk, das ist Software, die auch deutsche Polizeibehörden nutzen. Das ist alles mit diesen Daten möglich und noch mehr. Das ist weiter Analyst Notebook, Kommunikationspatterns und so, das ist ziemlich sophisticated. Wir wissen, dass die Behörden diese Software nutzen und wir wissen, dass auch Geheimdienste Zugriff auf so eine Verkehrs- und andere Vorratsdaten haben. Wir können das leider nicht so schön belegen wie Edward Snowden, aber was ich machen kann, ist anhand von Akten aus eben diesen Dresdner Funkzellen abfragen, belegen, was sie damit gemacht haben. Und das möchte ich euch mal erklären. Und zwar eine ganz klassische Rasterfahndung haben die in Dresden gemacht. Ja. Was macht man mit 1 Million Datensätze? Berliner LKA, das sächsische LKA macht die erstmal in eine Excel-Tabelle. Wer schon mal Excel benutzt hat, weiß, das sieht dann ungefähr so aus. Deswegen haben die dann auch andere Software, nicht ganz so sophisticated wie das Zeug von IBM davon, von einer deutschen Firma namens Rola, nennt sich RS-Case. Das ist ziemlicher Standard in Polizeibehörden und Landeskriminalämtern in Deutschland. Und davon haben die in Sachsen eine Eigenerweiterung davon, das nennt sich elektronisches Fallanalysesystem. Ich habe bisher leider noch nicht viel mehr rauskriegen können als dass es 3 Millionen Euro gekostet hat, plus nochmal 600.000 für irgendwelche Upgrades und dass es eine Erweiterung von dem Rola RS-Case ist. Aber ich bin dran und falls irgendjemand von euch da weitere Informationen hat, Netzpolitik.org hat da auch so einen digitalen Briefkasten. So, wie haben die Rasterfahndung in Dresden gemacht? Die haben quasi von den knapp 1 Million Daten von einer Viertelmillion Handys erstmal, und das ist jetzt, das sind Zitate aus den Akten, alle Einträge gesucht von Handys, also ich rede jetzt einfach mal von Handys, weil es zwar nicht korrekt, es sind alle Mobilfunkgeräte und nicht jedes Handy, nicht jedes SIM ist ein Handy, aber ich will nicht von SIM reden, das macht sich so, ja, ist so, geht nicht so flüssig von der Hand. Und zwar, die haben erstmal alle gerastert nach Anschlüssen oder Handys eben, die in Beziehung mit anderen sichergestellten Nummern standen. Quasi Hausdurchsuchungen bei Antifas, da gab es ja auch noch eine große Razzia in Dresden zu diesem Nazi-Aufmarsch und Protesten dazu und Telefonlisten, Telefonbücher auf Papier oder von beschlagnahmten Handys, irgendwelche, die sie auf dem Computer gefunden haben. Irgendjemand, der in Beziehung mit denen stand, quasi schon mal mit denen angerufen hat oder also entweder direkt drin stand oder schon mal von denen kontaktiert wurde oder die schon mal angerufen hat, eine SMS geschrieben hat. Die die haben sie behalten. Und dann welche, die in Beziehung zu einer Funkzellenerhebung standen. Steht so in den Akten. Ich weiß nicht, welchen Sinn das macht, weil die haben die Daten ja von den Funkzellenabfragen. Also die waren ja in der Funkzelle. Ich weiß nicht, warum die dann nochmal nach in Beziehung zur Funkzelle gefiltert hat, aber vielleicht ist das LKA-Logik. In einem zweiten Schritt haben sie dann nur deutsche TK-Erkennungen rausgerastert und andere Nummern wie von Service-Sonderrufnummern raus entfernt. Und hier stellt sich schon mal wieder eine Frage und auch bisher nicht als relevant eingeschätzte Firmeninstitutionen haben sie dann wieder rausgenommen aus dem Datensatz, aber nur in dem Bearbeitungsschritt. So, ist die Frage, wenn ich eine Handynummer habe oder eine SIM-Nummer, woher weiß ich, wer dahinter ist? Woher weiß ich, was eine Taxizentrale oder was eine Rechtsanwaltskanzlei ist? Also sind sie vorher erst nochmal zu dem Provider gegangen und haben gesagt, ey, wir haben hier so 40.000 Handynummern. Wer hat denn die registriert? Wer hat denn die gekauft? Wem gehörten die? Dann haben sie das da zugeordnet mit in die dann nicht mehr Excel, sondern RS-Case-Tabelle. Und eben also so offensichtlich rechtswidrige Sachen wie Rechtsanwaltskanzleien, Abgeordnete, andere Geheimnisträger, Ärzte und so. Und eben Taxizentralen, Polizei. Polizei hätten sie mal drin lassen können. Rausgenommen. In einem dritten Schritt haben sie dann Mobilfunknummern gesucht, die mindestens an 4 Orten gleichzeitig waren. Also wenn der ganzen Tag in Dresden unterwegs war, der ist weiter im Raster geblieben. Die meisten Verbindungen hatten, also mein Wohn zu Hause in Dresden, ist Teil einer Funkzellenabfrage, telefoniert aber den ganzen Tag oder twittert den ganzen Tag, dann ist man auch weiter im Raster geblieben. Der nächste Punkt ist echt crazy. Die haben eine E-Mail, ist wie gesagt eine eindeutige Gerätenummer und im Sie eine eindeutige SIM-Kartennummer. Wer in einem Handy innerhalb der 3 Tage nicht nur eine SIM-Karte benutzt hat, sondern 2 oder 3, den Freund, Akku, alle mal kurz das eigene Gerät benutzen lassen, der war auch verdächtig. Und was sie noch weiter behalten haben, waren Rufnummernblöcke. Ich glaube, die Rationale dahinter war, um organisierten Gruppen, die einen Stapel SIM-Karten kaufen, rausfiltern zu können. Aber wer schon mal geguckt hat, im Supermarkt eine SIM-Karte zu kaufen, also die sind heute keine Blöcke mehr, man kriegt keine. Sonst könnte man sich ja coole Nummern raussuchen. So, was ist aus dieser Rasterfahndung in Sachsen geworden? Sie haben festgestellt, dass organisierte Antifas, die sie da gesucht haben, weil sie irgendwelchen Nazis die Scheibe eingeschlagen haben oder so, fiktive Anschlussinhaber registriert haben. Die haben keinen Handyvertrag abgeschlossen und gesagt, das ist mein Real Name und meine Kreditkartendaten, sondern die sind in den Supermarkt gegangen, haben sich eine SIM-Karte gekauft, mussten dann zwar einen Anschlussinhaber angeben, aber hey, das überprüft ja niemand. Sehr schöne Erkenntnis. Insgesamt 0 Anklagen von fast 1 Million Verbindungsdaten. Sächsische Polizei. So, weil wir jetzt gehört haben, was eine Funkzellenabfrage ist und was man mit diesen Daten alles anstellen kann, wann wird denn überhaupt so eine Aktion gemacht? Also die Politik sagt uns immer, nur in ganz schlimmen Ausnahmefällen, Mord, Totschlag, also es steht immer wieder, das sagt die SPD in ihrem aktuellen Programm wieder, nur schwerste Straftaten gegen Leib, Leben oder sexuelle Selbstbestimmung. Es steht auch fast so ähnlich im Gesetz, da steht aber nicht mehr schwerste, sondern nur noch schwere Straftat, aber immerhin auch Straftaten, die auch im Einzelfall von erheblicher Bedeutung sein müssen. Und, das ist eigentlich ein ziemlich cooler Punkt, nur wenn andere Ermittlungsansätze ergebnislos sind. Tja, wie sieht es in der Praxis aus? Ja, Großteil aller Fälle sind Diebstahl, Einbruch, Betrug, Enkeltrick, Brandstiftung und Drogen. Das covert irgendwie mehr als 3/4, das sind irgendwie 80%, 90% aller Fälle sind diese Delikte. Vor allem, also, gerade in Sachsen, ich glaube ungefähr die Hälfte aller Anfragen ist der Enkeltrick. Jemand ruft bei Senioren an, gibt sich als junger Verwandter aus, steckt gerade in der Krise, braucht unbedingt mal ganz kurz Geld geliehen, kriegt die Oma wieder, möchte Geld haben. Das funktioniert über Telekommunikation und das ist eine unangenehme Straftat. Das ist aber weder eine Straftat gegen Leib, Leben oder die sexuelle Selbstbestimmung, noch ist es eine Straftat von auch im Einzelfall von erheblicher Bedeutung. Handtaschenräuber, klassisch. Ist ein Raub und Raub ist eine schwere Straftat. Aber auch hier wieder, das ist keine Straftat von auch im Einzelfall erheblicher Bedeutung und es ist keine Straftat gegen Leib, Leben oder die sexuelle Selbstbestimmung. In Berlin gab es einen Fall, hat der Berliner Datenschutzbeauftragte rausgekriegt, nachdem wir die Story auf Netzpolitik gebracht haben, hat er sich mal angeguckt, in welchen Fällen denn Funkzellenabfragen gemacht wurden. Jemand raubt eine Handtasche, rennt weg, kriegt Schiss, haut die Handtasche im Park, verpisst sich, wird nie gefunden, aber die Beklaute kriegt die Handtasche wieder. Und was macht die Polizei? Funkzellenabfrage. Brennende Autos, der Klassiker in Berlin, da haben wir ja vorhin auch unser Beispiel her. Also da muss ich ganz mal von Anfang an einfügen, also es gibt, gab einen Haufen brennende Autos in Berlin und es wird auch, werden auch echt viele Funkzellenabfragen dazu gemacht, aber man hat bis heute null Verdächtige durch Funkzellenabfragen bekommen. Leute, die Autos anzünden, nehmen anscheinend ihr Handy nicht mit oder die Rasterung funktioniert nicht genau. Jedenfalls Autos anzünden, also irgendwie die Polizei in Berlin hat das als Standardmaßnahme gemacht bei Autos anzünden. Da gab es so Storys wie, wieder vom Berliner Datenschutzbeauftragten, Auto brennt, muss ja angezündet worden sein. Funkzellenabfrage. Danach stellt der Gutachter fest, ja, technischer Defekt, Auto hat sich selbst entzündet. Oder ein Laubhaufen brennt und greift kurz auf ein Auto über, ein bisschen Sachschaden am Auto, Funkzellenabfrage. 200 Euro Schaden am Auto. Funkzellenabfrage. Bei einem Vorfall hat die Polizei noch nicht mal den Zeugen vernommen, der sich gemeldet hat, Funkzellenabfrage gemacht. Stellt sich raus, durch die Hinweise von dem Zeuge konnten sie das Verfahren aufklären, durch die Funkzellenabfrage nicht. Und das, naja, das ist besonders lustig. In Sachsen haben ein paar Leute ein paar Bierfässer von der Brauerei geklaut, die waren leer. Vielleicht haben sie das wegen dem Alu gemacht, Funkzellenabfrage. Klingt lustig, aber jetzt kommen wir dazu, wie oft das eigentlich passiert. Und das sind jetzt offizielle Zahlen. Leider haben wir offizielle Zahlen nur aus Sachsen und Berlin, weil nur in Sachsen und Berlin Funkzellenabfragen bekannt geworden sind, die skandalisiert worden sind in der Öffentlichkeit und wo die Parlamentarier dann öffentlichen Druck und Rückhalt hatten, von den Staatsanwaltschaften auch, und Polizeibehörden auch mal richtige Zahlen zu bekommen. In allen anderen Staaten, Bundesländern verweigern die uns die Zahlen, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Also in Sachsen sind das allein in den ersten drei Quartalen vom letzten Jahr in 60 Verfahren Funkzellenabfragen gemacht wurden. Das sind so ungefähr, also in einem Verfahren werden meistens mehrere gemacht. Das werden so ungefähr um die 70, 80 gewesen sein. Und in Berlin, ja, in Berlin, wenn man sich die Zahlen anguckt, die kamen dann irgendwann letztes Jahr auch mal offiziell hervor. 500 vor zwei Jahren. Das sind, also in Berlin wird einmal täglich eine Funkzellenabfrage gemacht. Brennt noch nicht mal täglich ein Auto. Wenn, also das haben wir letztes Jahr im Januar, als wir die Story aufgebracht haben, visualisiert, wenn man so ungefähr so einen Kreis macht für so ein Gebiet, das betroffen ist, wo quasi jeder, der dort wohnt, jeder, der dort saufen ist, eine Freundin besucht oder zufällig vorbeiläuft, ja, von diesem Kreis wird von einer Funkzellenabfrage dessen Daten werden darin erfasst. Und bei all den roten Punkten hat mal ein Auto gebrannt, bis Stand letztes Jahr im Januar. Und bei ziemlich allen wurde wahrscheinlich eine Funkzellenabfrage gemacht. Also ich wohne dann in einem der drei richtig roten Punkte. Ich habe aber noch kein Auto angezündet. Trotzdem, ich bin irgendwie, keine Ahnung, ich bin bestimmt in 15, 20 mindestens von diesen Dingen. Inoffizielle Zahlen, ja, und jetzt komme ich zum Punkt, es gibt leider nur aus den zwei Bundesländern offizielle Zahlen, aber wir können das auch ein bisschen inoffiziell zurücknischen. Und zwar gibt es offizielle Statistiken zur Telekommunikationsüberwachung, die das Bundesjustizministerium veröffentlicht. Das Problem da drin ist, da steht zwar eine Zeile, wie oft werden solche Verkehrsdatenabfragen gemacht, aber da steht nicht drin, hat man einen Verdächtigen, hat man eine Telefonnummer und guckt, was seine Verkehrsdaten sind, oder sind das Anfragen wie, ja, wir haben hier so 15 Funkzellen, gebt uns mal alles über einen Tag. Das ist das Problem an dieser Statistik, deswegen, damit reden sich auch alle Behörden der Länder raus, dass sie das nicht einzeln erheben müssen. Und ja, die Politik hat es bisher noch nicht geschafft, das mal zu ändern, dass da auch dafür seriöse Zahlen auf den Tisch kommt. Aber wenn wir die offiziellen Zahlen, die wir aus Berlin haben, man nehmen und hochrechnen auf die Verkehrsdatenabfragen, die offiziell in der Statistik sind, dann kommen wir ungefähr auf eine Quote von die Hälfte davon. Und nehmen wir mal eine konservative Hälfte der offiziellen Statistiken von Verkehrsdatenabfragen, dann kommen wir auf eine Quote von 4.000 Funkzellenabfragen in Deutschland pro Jahr. Das sind 10 Funkzellenabfragen werden in Deutschland pro Tag durchgeführt. Das ist zwar eine inoffizielle Zahl, aber ich glaube, ich bin, ich, ich bin mir ziemlich, I'm ziemlich confident, dass ich damit halbwegs richtig liege. Ich hätte gerne richtige Zahlen, aber solange die Politik die mir nicht gibt, muss ich hochrechnen. Aber mal was zum auf der Zunge zergehen lassen. Der Datenschutzbeauftragte Berlin fasst das dann so zusammen: Funkzellenabfragen sind offensichtlich zum alltäglichen Ermittlungsinstrument geworden, das routinemäßig und ohne hinreichende Beachtung der gesetzlichen Vorgaben eingesetzt wird. Aber offizieller geht es auch nicht, das ist nicht von mir. Routineinstrument, Funkzellenabfrage. So, und was machen wir dagegen? Das ist eigentlich die einzige Lösung, die hilft. Aber das macht, glaube ich, niemand außer Nibbler. Und naja, du hast die SIM-Karte raus, aber der Akku ist immer noch an. Was halt Verbrecher machen ist, die nehmen kein Handy mit, wenn sie irgendwas machen, was die Polizei auch immer wieder herausfindet. Die haben alle möglichen Leute, außer Leute, die gerade irgendeine Straftat begehen wollen. Aber für die wenigsten von uns, ich habe ja auch so ein Ding, ist das wahrscheinlich eine Option, dauerhaft ohne Mobilfunkgerät rumzulaufen. Was kann man sonst noch machen? Tja, es gibt Ideen, in Nerdkreisen so eine Smartphones ohne SIM-Karte zu benutzen, das offizielle Mobilfunknetz gar nicht mehr zu benutzen, sondern nur noch WLAN. Ja, haben ja auch so eine Probleme wie das letztes Jahr auf der Republika. Da kann man ähnliche Sachen, Visualisierungs-, Tracking-, Kommunikationsmuster auch mit WLAN-Daten machen. Hilft auch nicht so richtig. Wenn die Polizei uns das schon sagt, also das ist ein ganz guter Punkt. Es ist in Deutschland nicht verboten. Jetzt muss ich überlegen. In Deutschland kann man SIM-Karten nur nicht anonym betreiben. Man muss sie auf einen Namen registrieren und die Leute, bei denen man den registrieren, man muss einen Namen angeben. Die Leute, bei denen man den angeben muss, also den Mobilfunkanbieter, sind aber nicht verpflichtet, den Namen zu überprüfen. So, wie viele von euch haben einen Handyvertrag mit dem richtigen Namen? Wie viele von euch haben eine Prepaid-Karte? Wie viele von euch haben die nicht auf den richtigen Namen registriert? Eine Handvoll, ein bisschen mehr als eine Handvoll, super. Ihr seid fiktive Anschlussinhaber. Ja, das Ding ist, dann kann man bei einer Bestandsdatenabfrage, wenn man nur die Nummer hat und das Verkehrsmuster hat, eben nicht feststellen, da ist der, dann kann man zwar feststellen, der ist anscheinend immer in der Gegend, man kann aber nicht sagen, das ist dein Vor- und Nachname und Hausanschrift. Nicht sofort, nicht für den normalen Polizeibeamten, wobei, also tatsächlich, wenn man das dann in so eine IBM Analyst Notebook Software steckt und wenn man damit kommuniziert und wenn man Kommunikationsdaten von ein paar Wochen hat, dann ist es ziemlich egal, dann ist man wieder de-anonymisiert, gegen die NSA hilft das alles nichts. Wahrscheinlich auch nicht gegen den BND, aber anscheinend hilft es gegen das sächsische LKA. Aber wenn wir uns schon wenig wehren können, was können wir dann dagegen machen? Also ich finde eigentlich so eine Rasterfahndung haben wir in den 70ern schon mal bekämpft. Okay, ich zwar nicht, aber Datenschützer. Und ich finde, Funkzellenabfrage muss abgeschafft werden. So, was sagt die Politik dazu? Das ist das Amtsgericht Dresden. Da wurden ja nun einige auch der bekannten Funkzellenabfragen durchgeführt in Dresden, nicht im Gericht. Und die haben jetzt in mehreren Klagen darüber entschieden, ob denn das rechtmäßig ist, dass nur weil man auf einer Demonstration war oder dort wohnt, wo irgendwas passiert, dass dann sofort komplette Kommunikationsdaten von einem gespeichert und gerastert werden dürfen. Das Amtsgericht Dresden sieht damit überhaupt kein Problem. Das ist verhältnismäßig. Das waren halt irgendwie schwere Straftaten, wenn ein Nazi-Bus Scheiben verliert und so. Haben zwar auch nicht zum Erfolg geführt, aber für das Gericht war das okay. Bis auf in einem Fall, da haben die gesagt, diese Funkzellenabfrage war unrechtmäßig, weil die Staatsanwaltschaft einen Verfahrensfehler gemacht hat und dann hat das Gericht aufgeschrieben, nächstes Jahr könnt ihr es in Ordnung machen, indem ihr das so schreibt. Bleibt, wenn schon nicht die Judikative, wobei eins muss ich noch anmerken, zwei sächsische Landtagsabgeordnete von den Grünen und von der Linkspartei, glaube ich, also auf alle Fälle Nee, der von den Grünen ist noch sehr aktiv. Zwei sächsische Landtagsabgeordnete von der Linkspartei klagen weiter gegen die Funkzellenabfrage, gegen die konkrete Interessen vor dem Bundesverfassungsgericht. Und da bin ich gespannt, was rauskommt. Wäre zu hoffen, dass die das abschaffen. Ja, zur Exekutive und Legislative. Hier glorios bei der Abstimmung zur Bestandsdatenauskunft. Dieses Jahr sind Bundestagswahlen, habe ich gehört. Also habe ich mir alle Wahlprogramme angeguckt. Was sagt die Union? Keine Ahnung, Funktionalfrage steht nicht drin. Aber mal im Ernst. SPD? Steht nicht drin, aber. So, die Liberalen, Bürgerrechtspartei, ne? Wir setzen uns dafür ein, die Praxis zu beobachten und gegebenenfalls zu konkretisieren. Linkspartei. Die sind als einzige vollkommen direkt gegen Vorratsdatenspeicherung, Bestandsdatenauskunft, Online-Durchsuchung, Funkzellenabfrage, Lauschangriffe und Rasterfahndung. Steht so in deren Wahlprogramm. Was, ich bin Alkoholiker? Die Grünen? Steht auch nicht drin. Aber die haben letztes Jahr im Januar einen Gesetzentwurf von dem Bundestag, Februar, einen Gesetzentwurf von dem Bundestag eingebracht. Da steht drin, sie wollen die Funkzellenabfrage rechtsstaatlich und bürgerrechtskonform ausgestalten. Super. Piraten? Seid ihr alle gespannt, ne? Steht auch nicht drin. Ich hatte mit einigen Piraten auch aus verschiedenen Fraktionen lange Diskussionen und es gibt da sehr wohl die Forderung abschaffen, aber auch nicht von jedem. Mal gucken, was die Gesamtpartei dazu sagt. Ich kann euch nur raten, bildet euch eure eigene Meinung, wie immer. Ich kann mich bei euch bedanken und nehme gerne Fragen entgegen. Kurze Anmerkung habe ich noch. Das sollte Good Practice werden. Das sind zwei meiner PGP-Fingerprints. Also wer damit was anzufangen weiß, macht ein Foto und wenn ihr wollt, signiert die. Keine Fragen? Doch. Moment, Moment.
Eins, zwei, drei. Gut. Wisst ihr, ob die Polizei das darf oder ob die das machen, diese Daten auf Dauer anzusammeln, also aus den einzelnen Funkzellenanfragen das dauerhaft zu speichern und so ihre eigene Vorratsdatenspeicherung nebenher aufzubauen?
Also ich habe ein paar Sachen nicht mit reingenommen, weil ich gedacht habe, oh, so viele Slides, ich werde viel zu lang reden. Eine Sache ist, was passiert dann eigentlich mit den Daten, wenn sie mal nicht zum Erfolg geführt haben? Hat sich der Berliner Datenschutzbeauftragte auch angeguckt in seiner Untersuchung, der hat da irgendwie 120 Fälle Ermittlungen angeguckt und der hat festgestellt, die wurden so gut wie nie gelöscht. Manchmal wurden die auch gar nicht mehr erst verwendet, da lag dann halt die CD im Ermittlungsverfahren oder so, aber der hat eklatante Mängel festgestellt, das war einer der Punkte von verstößt gegen das Gesetz, so wie die Polizei das gemacht hat, die wurden nicht gelöscht. Ich kann jetzt nicht sagen, ich kann jetzt nicht behaupten, die speichern das, also die für die einzelnen Fälle, die ich gesehen habe, ermittelnden Polizeibehörden, speichern das und bauen eine riesige Datenbank auf. Es liegt nahe für einen polizeilichen Staatsschutz oder erst recht für Behörden wie Verfassungsschutz und so, das zu machen. Und was die Geheimdienste machen, wir haben das jetzt mehr als eindrücklich gelernt, kann niemand kontrollieren. Liegt nahe, haben wir leider keine Beweise. Wenn ihr welche habt, ihr müsst kein Edward Snowden werden, könnt mir eine PGP-Mail schicken.
Wie kommen wir an die Daten aus den anderen Bundesländern? Wie können wir die Inflationslage verbessern?
Wenn ihr, naja, ich habe vorhin schon mal angedeutet, die Sachsen und die Berliner haben das nur gegeben, weil es da jeweils einen öffentlichen Skandal gab. Funkzellenabfrage, hunderttausende Handybenutzer ausspioniert, trotzdem kein Erfolg. Und das gab dann politischen Druck, dass die verantwortlichen Stellen, Innenministerien, das dann auch wirklich mal rausrücken mussten, dann gesagt bekommen haben, von, nicht nur von irgendeiner kleinen Oppositionspartei, sondern ihrer Regierung, doch, jetzt macht mal, jetzt gibt denen die Zahlen. Also ich habe tatsächlich versucht, mit 3 der kleineren, in Parlamenten vertretenen Parteien Anfragen zu stellen, gebt mir mal Zahlen zu wie viele Funkzellenabfragen macht ihr pro Jahr und für welche Fälle und, was, und wie oft hat das Erfolg und wie viele Leute sind davon betroffen und so. Ich habe jede Menge kleine Anfragen stellen lassen und die allermeisten Bundesländer sagen eben, ja, das Gesetz schreibt nur vor, dass wir erheben müssen, wie oft wir Verkehrsdatenabfragen machen müssen, aber nicht, wie oft das eine individualisierte oder eben so eine Massenabfrage ist. Also das Logischste wäre, das Gesetz so zu ändern, aber bei den derzeitigen Mehrheiten ist das auch nicht gerade easy. Eine Gesetzesänderung oder politischer Druck, dass die Regierungen dann auch endlich mal die Mühe machen. Ich meine, es geht ja, das zeigen ja die Zahlen von Berlin und Sachsen, man muss es nur wollen. Dazu braucht es politischen Druck.
Ich hätte nicht unbedingt eine Frage, mehr einen Kommentar. Also diese Geschichte mit den fiktiven Anschlüssen ist ja ganz nett, aber da brauche ich keine sophisticated Software. Da rufe ich als Polizist doch einfach die Nummern an, die jemand kontaktiert hat. Sag, guten Tag, hier ist Heiner Müller von Vodafone. Hatten Sie eine schlechte Verbindung am 17.08.? Und mit wem haben Sie eigentlich telefoniert? Wir würden gerne eine Rabattaktion starten, weil das so schlecht ist. Und ab dem Zeitpunkt ist es hinfällig. Ein einziger Kontakt, also das bringt nichts. Und ich würde, habt ihr das mal checken lassen?
Wahrscheinlich nur illegal. Ist wahrscheinlich illegal für einen einzelnen Polizeibeamten, aber ja, klar,
gut, ja,
ist möglich.
Mag sein. Beim Thema illegal passt schön. Habt ihr das checken lassen? Paragraf 267 Strafgesetzbuch sagt, wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde, bla bla bla. Könnte das nicht schlicht und ergreifend Urkundenfälschung sein, eine fiktive Anschlussinhaber-Dingsbums auszufüllen?
Nur wenn du einen gefälschten Pass hinzeigst. Nicht, wenn du was anderes auf diesem Formular ausfüllst. Also mir ist kein Fall bekannt, wo das in Deutschland schon mal passiert wäre, und Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und andere Gruppen rufen seit Jahren offen dazu auf, nutzt pseudonyme Identitäten auf euren SIM-Karten, die verteilen auf pseudonyme Identitäten registrierte SIM-Karten. Jeder Kriminelle weiß das und macht das. Mir ist kein Fall bekannt, wo das in Deutschland schon mal zu einem Problem geführt hätte, wobei es einzelne Unionspolitiker gibt, die sagen, wir müssen das strenger machen und irgendwie mit neuem Personalausweis und am besten noch Fingerabdruck oder sowas koppeln, wenn jemand einen Anschluss beantragt.
Wie viel Zeit vergeht zwischen dem Event und der Anfrage? Ich sag mal, einen Monat behauptet ja jeder Telco, man speichert. Ein halbes Jahr kennen wir ja auch alle, aber irgendwann haben die Speicherkapazitäten einen Engpass. Wie unmittelbar nah oder welchen Abstand hat es zwischen dem Event und der Abfrage?
Ich kann das nicht verallgemeinert sagen, weil ich, nicht viele Verfahren kenne und nicht, also ich kann nur von dem in Berlin und dem in Dresden das konkret sagen, weil ich da die Akten gesehen habe. Und da ist das meistens so ein paar Tage, eine Woche später, beziehungsweise in Dresden wussten die eigentlich schon ziemlich genau, dass sie das machen werden und sind dann quasi unmittelbar danach, wahrscheinlich gab es vorher schon einen Anruf, stellt sicher, dass die Daten da sind. Aber also alle Mobilfunkanbieter speichern die Daten für mindestens 7 Tage. Die meisten, also ich glaube 3 der 4, speichern die sogar für 30 Tage. Und das angeblich für die Rechnung, wobei ich bei einer Flatrate oder bei einer Prepaid das überhaupt nicht für die Rechnung brauche. Für die Rechnung brauche ich auch die Gerätenummer nicht. Für die Rechnung brauche ich die Cell-ID nicht von einem Anruf, den ich getätigt habe. Das ist total Puppe, und aber da gibt es gerade eine Aktion, also der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung klagt dagegen. Dann gibt es der Bundesdatenschutzbeauftragte und die Bundesnetzagentur haben gerade Netzbetreiber aufgefordert, diese Fristen zu verkürzen. Ich glaube, das muss ich nochmal genau recherchieren, auf 7 Tage. Und wenn dann die Polizei zu spät ist, dann dürfte die Anfrage ins Leere laufen. Wobei die Vorratsdatenspeicherung ist ja genau dafür da, genau diese Daten ein halbes Jahr oder länger zu speichern.
Ich habe noch mal eine Frage jetzt, wie das jetzt mit diesem sozusagen mit der Möglichkeit ist, an die Daten zu kommen. Also normalerweise ist es ja so, dass man einen Auskunftsanspruch hat, ob Privatunternehmen oder sonstige Organisationen Daten über einen vorhalten. Gibt es so einen Auskunftsanspruch auch gegenüber gesetzlichen oder gesetzlichen Organisationen, gegenüber Behörden?
Das ist noch ein Punkt, den ich auch rausgelassen habe. Vielleicht hole ich noch mal ein bisschen weiter aus. Es gibt im Gesetz eine Benachrichtigungspflicht für Behörden, wenn sie private Daten von einem erheben und in einem Verfahren verwenden. Und alle Datenschutzbeauftragten, nicht nur die, aber vor allem die sagen, wenn jemand betroffen ist von einer Funkzellenabfrage, und das sind Tausende täglich, ihr wart alle schon mal betroffen, dann muss man darüber informiert werden. Das sagt das Gesetz klipp und klar. Und ich habe den Berliner Datenschutzbeauftragten noch nie so sauer erlebt wie nach der Innenausschusssitzung in Berlin. Das geht gar nicht. Die machen es einfach nicht. Dann kommen die mit der Ausrede, ja, aber dazu müssten wir erstmal die Bestandsdaten einholen und einen Brief schicken. Nee, schickt dann SMS, ihr habt doch die Telefonnummer. Also es gibt eigentlich eine gesetzliche Pflicht, informiert zu werden. Die wird eklatant ignoriert. Ich habe letztes Jahr im Januar, als wir diesen Artikel da gemacht haben, auch dazu aufgerufen, fragt doch einfach mal prophylaktisch an, weil es werden eure Daten irgendwo erhoben sein. Mir ist noch kein Fall bekannt, in dem das Erfolg gehabt hat, weil die kommen dann immer mit zu viel Arbeit und so. Es ist ja schon zu viel Arbeit für die, überhaupt Statistiken zu machen, wie oft die das machen. Mir ist leider noch kein Fall bekannt, wo eine Anfrage einer Einzelperson so beantwortet wurde, dass man eine wahrheitsgemäße Antwort bekommen hat. Nach Dresden gab es einen Aufruf, ey, hier sind Zehntausende, haben wir ja gesehen, 250.000 Anschlüsse, 40.000 Personen mit Namen und Adressen betroffen. Noch nicht mal die haben alle eine Benachrichtigung bekommen, obwohl sie da alle Daten hatten. Also die verletzen da echt das Gesetz. Und selbst Leute, die angefragt haben, ihr habt meine Daten, und ich hätte gern gewusst, ob ich davon betroffen bin. Selbst von denen haben immer noch nicht alle eine Nachricht bekommen. Aber manche schon und die klagen dagegen. Weiter Fragen, Anmerkungen? Wer wirft sein Handy weg?
Im Notfall, wenn du es brauchst, dass du es dabei hast, ist schon schlecht. Das war nur ein Kommentar.
Keine weiteren Fragen?
Also ich bin mir relativ sicher, dass es zumindest für Hamburg der Fall ist, dass über eine Bürgerinitiative halt der Senat bei uns dazu zwingbar wäre, zumindest da Auskunft mal zu geben, was zumindest zu diskutieren. Müsste man halt über eine Unterschriftenaktion laufen lassen. Sollte man vielleicht einfach mal den AK-Vorrat fragen, wie weit es da regionale Projekte gibt, wenn man sich da irgendwie einbringen möchte. Oder welche Voraussetzungen überhaupt geschaffen werden müssen, um entsprechend dafür zu sorgen, dass diese Auskünfte gemacht werden müssen oder überhaupt mal vielleicht mit ein bisschen Glück irgendwann erfolgen.
Ich bin im AK-Vorrat und ich habe das vorhin schon mal versucht anzudeuten. Also es braucht politischen Druck. Ich weiß nicht, ob eine Unterschriftensammlung helfen würde, wäre vielleicht eine Idee. Es braucht Druck oder eine Gesetzesänderung oder beides. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt. Doch, da hinten noch.
Okay. Hilft es, den Flugmodus einzustellen, um nicht abgerufen zu werden?
Verlass dich nicht drauf. Hoffentlich. Eigentlich sollte, dafür ist er da, dann deine SIM-Karte nicht mehr mit dem Mobilnetz kommunizieren. Aber es sind so viele Fälle bekannt geworden, wo eben der Flugmodus ist ja nur auf einem Prozessor, auf dem Clicky oder Wishy OS, was man auf dem Gerät hat. Es gibt einen eigenen Prozessor nur für das Radio und der ist davon nicht wirklich zu kontrollieren. Und es sind schon so viele Fälle aufgetaucht, wo auch nicht verwandte Telefone weiterhin mit der Funkzelle kommuniziert haben. Ich würde mich nicht darauf verlassen. Was bisher bei diesen Daten oft ist, ist in diesen Daten taucht nur auf, wenn tatsächlich kommuniziert wurde. Das heißt, wenn man ins Internet gegangen ist, eine SMS geschickt oder einen Anruf geschickt oder bekommen hat. In diesen Daten taucht nicht unmittelbar auf, wenn man nur verbunden ist, aber die ganze Zeit nicht angerufen wurde. Dafür gibt es dann aber wieder Tricks wie die stille SMS, die da genau dafür da ist, die permanent geschickt wird, um eben diese Einträge zu generieren und schön alle 5 Minuten oder alle Stunde, je nachdem, wie man das Intervall einstellt, einen Eintrag zu generieren, einen Ping zu bekommen. Und das wird auch auf dem Gerät nicht angezeigt. Und ich würde mal annehmen, bei den meisten Geräten hilft auch Flugmodus nichts gegen stille SMS.
Dankeschön.
Bin jetzt aber auch nicht der Techniker. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich euch vielmals. Gebt mir.